Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Kendra Zwiefka. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Wie du vielleicht mitbekommen hast, war hier jetzt 2 Wochen einfach mal Sendepause. Und das lag daran, dass ich, ja, mich eine Bronchitis komplett niedergelegt hat und dementsprechend habe ich mir diese Pause auch gegönnt und hatte auch kaum Stimme beziehungsweise musste so viel husten, dass gar kein Interview möglich gewesen ist. Viele haben schon gesagt, ja, gibt es den Podcast denn noch weiter? Und natürlich gibt es den Podcast noch weiter und natürlich wird es hier auch weiterhin ganz viele tolle Gespräche geben mit Betroffenen, mit Angehörigen, mit Ärzten, mit Vereinen und so vieles mehr. Wie jede Woche wird es natürlich sich um das Thema Krebs drehen. Und heute habe ich einen ganz bezaubernden Gast eingeladen und zwar haben wir uns kennengelernt bei der InfoCancer und vielleicht mag Anjuna ja heute auch ein bisschen darüber erzählen, wie das für sie auch war, weil ich finde, die InfoCancer, die sollte man unbedingt auch ein bisschen noch mehr in den Vordergrund stellen. Ihr wisst, wie sehr ich sie liebe und wie gerne ich auch Werbung natürlich dafür mache. Und jetzt begrüße ich aber erstmal die liebe Anjuna. Anjuna ist 40 Jahre alt und hatte 2020 die Diagnose Eierstockkrebs. Sie ist Mama von einem Kind, was 7 Jahre alt ist. Da gehen wir heute auch ein bisschen näher drauf ein, weil das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, eben auch gerade Kindern die Diagnose zu erklären. Und sie ist damals nach der Diagnose in ein Loch gefallen. Und das kennt sicher jeder von uns, gerade wenn die ganzen Therapien vorbei sind, dann ist es ja so, dass dieses Kopfkino erstmal anfängt, weil vorher warst du ja in dieser Dauerschleife, du hattest die ganze Zeit Termine, du warst die ganze Zeit beschäftigt, weil Krebs ist ein Vollzeitjob. Da wird mir die liebe Anjuna bestimmt auch recht geben. Und dann fängst du aber erstmal an zu reflektieren, nachzudenken, ja. Und ja, das kennt jeder von uns, dass man dann eben in so ein tiefes Loch fällt. Und leider ist es in Deutschland noch nicht so ausgereift, dass es danach so viel Beratung gibt, beziehungsweise auch so viel Begleitung gibt. Hey, wie geht es denn nach dem Krebs weiter? Was kann ich denn machen? Das Leben ist nun mal nicht mehr, wie es zuvor war. Und bei Anjuna war das eben auch so. Sie ist in dieses Loch gefallen und hat aber gemerkt, wie groß ein Bedarf ist und ja, wie groß auch der Bedarf ist, weiter begleitet zu werden nach der Akuttherapie. Und deswegen hatte sie eine Vision, dass sie gerne Physiotherapeutin werden möchte, beziehungsweise auch Psycho-Onkologin. Und da steht sie heute und da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Und jetzt freue ich mich erstmal sehr, liebe Anjuna, schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Hallo Kendra, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Ja, liebe Anjuna, lass uns doch mal kurz starten. Eigentlich starte ich immer in der Vergangenheit, aber ich wollte jetzt gerne einmal kurz starten. Wie haben wir uns denn kennengelernt? Das war doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, oder?
Ja, tatsächlich erst vor ein paar Wochen, gell? Das erste Mal so übereinander gestolpert. Genau, bei der InfoCancer. Ich habe dort bei dem InfoCancer-Verein habe ich schon eine ganze Zeit lang einen Blog. Und cool. Genau, und darüber bin ich auch eingeladen worden, dann jetzt bei der InfoCancer 2024 teilzunehmen. Und genau, den habe ich gestartet nach meiner Krebsdiagnose. 2020 war die. Und hatte das Gefühl, ich möchte ein bisschen teilhaben lassen, um Mut zu machen. Das ist die gleiche Mission, die du ja auch hast. Einfach genau mit der Geschichte zu inspirieren, auch vielleicht die Chancen darin erkennen zu lassen und einfach genau meinen Weg zu teilen. Und ich finde, InfoCancer und auch ja, der Kurvenkratzer Verein, die machen das auf so eine charmante, tolle Art mit dem Humor und Tabu einfach zu enttabuisieren.
Schweres Wort.
Ja, ganz, ganz toll. Und genau. Ja, und genau. Und dann sind wir beim Speed Dating, was dort irgendwie so nett während diesem Event stattgefunden hat, ins Gespräch gekommen und es hat irgendwie ziemlich schnell connected, hatte ich das Gefühl, dass wir da sehr, ja, einen ähnlichen Weg einfach beschreiben.
Ja, Absolut. Ja, das war wirklich so ein Match. Also kurz mal zu dem Speed-Dating nochmal zurückzukommen. Man wird dann eben in einen Raum geworfen und man weiß nicht, mit wem man dann eben miteinander kommuniziert. Und man hat, glaube ich, genau 2 oder 3 Minuten. Ich glaube, man kann es einmal verlängern und dann wird man auch schon wieder rausgeschmissen. Und bei Anjuna und mir war die Sympathie sofort da. Also es war eher so wie Liebe auf dem ersten Blick. Also man hat sofort, es hat sofort gecatcht und ich habe mir dann auch dein Profil angeguckt, habe gedacht, okay, alles klar, passt perfekt. Und da habe ich dich direkt auch dann in den Podcast eingeladen. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Noch nicht mal, ich glaube, 3 Wochen später so ungefähr und führen heute dieses Gespräch und ich freue mich total. Und liebe Anjuna, lass uns mal so ein bisschen in deine Vergangenheit reisen. Du hattest gesagt, 2020 war die Diagnose Eierstockkrebs. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was war da gerade los bei dir damals? Wie war es beruflich, wie war es vielleicht aber auch privat? Gab es vielleicht gerade irgendwelche Struggles? Und erzähl doch mal.
Ja, genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Ich hatte einen 3-jährigen Sohn, glücklich verheiratet und mitten im Berufsleben gestanden. Ich bin seit 15 Jahren Physiotherapeutin und habe da eben in der Orthopädie gearbeitet und teilweise sogar schon in der onkologischen Reha damals. Wow. Und 2020 im Februar, also tatsächlich pünktlich mit dem Start der Corona-Pandemie, habe ich eine kleine Bauchspiegelung bekommen. Mhm. Da ging es darum, dass eine kleine Zyste an meinem Eierstock entdeckt worden ist. Und wir hatten gerade versucht, mit Baby Nummer 2 schwanger zu werden. Und daraufhin hatte man mir geraten, dass man die Zyste entfernen soll und die Eileiter nochmal spülen. Und das war eine Bauchspiegelung, die innerhalb von 2 Tagen bin ich wieder aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen und es war eine ganz unkomplizierte Sache. Mhm. So, und ich bin auch mit den Worten vom Arzt dort entlassen worden, dass die Chance, jetzt wieder schwanger zu werden, einfach enorm hoch sind und alles gut läuft. Und und dann habe ich eine Woche später bei der Arbeit einen Anruf bekommen, dass ich doch bitte nochmal schnell zurück ins Krankenhaus kommen soll, würde ein Gespräch auf mich warten und der Arzt würde auch extra länger bleiben für mich.
Oh, okay. Und
dann gingen schon so ein bisschen die Alarmglocken an, wobei ich es noch nicht so richtig geschnallt habe und bin dann zurückgegangen und dann war die erste Aussage, dass eine Vorstufe vom Krebs an meinen Eierstöcken entdeckt worden ist. Die hatten in der Histologie das in ein Labor geschickt und dabei was Auffälliges gefunden, aber sie sind sich nicht ganz sicher. Und die Erstaussage war, dass ich vermutlich so in 2-3 Jahren meine Gebärmutter und die beiden Eierstöcke entnehmen lassen muss. Das war Aussage Nummer 1. Damit bin ich wieder weggeschickt worden, auch wieder vorher noch schwanger zu werden, sollte kein Problem sein. Und es war aber trotzdem schon wahnsinnig schockierend, klar, mit Mitte 30 die Aussage zu bekommen, dass das jetzt 3 Organe bald fehlen werden, war schon mal schockierend. Und was dann aber passiert war, nochmal eine Woche später kam dann nochmal ein Anruf, dass jetzt die Ergebnisse von einem 2. Labor da sind und ich bitte nochmal ganz schnell kommen soll. Und dann hat sich herausgestellt, dass es doch schon Krebs war und eine Woche später oder 2 bin ich dann tatsächlich schon operiert worden mit einer totalen OP. Und darauf folgte noch die Chemo. Und zu dem Zeitpunkt, die 3 Wochen später, war dann eben auch Corona schon voll am Start. Und und dementsprechend hatte ich tatsächlich noch diese letzte Welle geritten, wo wir überhaupt die OPs gleich machen konnten. Weil als ich das Krankenhaus in Tübingen verlassen habe, hat man hinter mir das Schild aufgestellt, dass jetzt kein Besuch mehr rein darf und mit Mühe und Not durfte mein Vater den Koffer noch runtertragen nach meiner Riesen-OP. Also es war dann schon eine harte Zeit für alle.
Ja, das glaube ich absolut. Ich würde gerne mal so ein bisschen auch in die Situation zurückgehen. Wie war das für dich? Also erstmal, als dieser Anruf kam, dass du nochmal zurück ins Krankenhaus musst, weil nochmal gerne mit dir gesprochen werden möchte, der Arzt sich extra länger Zeit nimmt. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, oh, jetzt stimmt irgendwas nicht, oder hattest du da schon so ein komisches Gefühl?
Also bei dem ersten Anruf habe ich es noch nicht so richtig eingeschätzt, weil ich es, glaube ich, nicht in meiner Welt vorkam, nicht in meiner Realität, dass da jetzt was Schlimmeres sein könnte. Ja. Und deswegen bin ich bei diesem ersten Anruf, der ja eigentlich noch die bessere Prognose hatte, bin ich eigentlich noch viel mehr aus allen Wolken gefallen. Und beim zweiten Anruf, da war mir dann eigentlich schon klar, dass das was Heftigeres wird. Und da habe ich meinen Mann dann auch mitgenommen zum Gespräch. Genau. Da war es dann, obwohl es dann eigentlich der schlimmere Ausgang und die schlimmere Prognose war und tatsächlich eben Krebs, bin ich da schon mehr darauf vorbereitet gewesen als bei diesem Erstgespräch.
Ja, das glaube ich absolut, ja. Wie ging es dann weiter? Du hattest gesagt, du hattest dann erstmal eine sehr große Operation. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in den Tag, vielleicht auch von der Operation? Und wie war es dann auch danach, also nachdem du aufgewacht bist, sodass du dann eben auch so den Zuhörern so ein bisschen erklären kannst, wenn man jetzt selber eine Diagnose bekommen hat, Eierstockkrebs, dass sie da so ein bisschen vorbereitet werden. Mhm.
Genau, also in meinem Fall war es so, dass mehr oder weniger zufällig an beiden Eierstöcken und in der Gebärmutter ganz kleine Auffälligkeiten entdeckt worden sind, die auch nicht richtig erklärbar waren, warum das an allen Stellen so war. Und dementsprechend war auch klar, dass man alles ausräumt. Also diese Total-OP heißt, dass die Gebärmutter und beide Eierstöcke eben entfernt werden, plus Lymphknoten, jede Menge. Und im Bauchraum gibt es da keine Wächterknoten in dem Sinne, sondern da wird eben auch großflächig ausgeräumt. Und ein Teil vom Bauchfell wird auch noch entfernt. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr große Operation, die ging über 7 Stunden bei mir dann. Und ich bin auch nochmal 7 Tage auf Intensivstation dann gewesen. Und was bei Eierstock tatsächlich sehr wichtig ist, dass es in einem Kompetenzzentrum gemacht wird. Aus dem Grund, weil das eine relativ riskante Operation ist, weil die Lymphknoten im Bauchraum, die sind teilweise ganz eng an der Bauchaorta, also an riesigen Blutgefäßen einfach dran. Und das hatte man mir im Nachhinein auch immer wieder gesagt, guck, dass du in ein Zentrum gehst, wo wirklich das häufig gemacht wird in Relation. Das ist sowieso eine Erkrankung, die nicht so wahnsinnig häufig im Vergleich zu Brustkrebs zum Beispiel da gibt, aber dass es eben in einem großen Zentrum gemacht wird. Und deswegen war ich in der Uniklinik in Tübingen und die waren auch wirklich gut und kompetent. Aber es war natürlich trotzdem ein sehr, sehr heftiger Eingriff für meinen Körper. Und auch die Woche auf Intensivstation war wirklich schlimm. Weil man in so einem Halbdelirium trotzdem einfach super viele Leute in einem Raum, alles piept, alles ist laut, man hat keine Privatsphäre, man ist richtig abgeschossen die ganze Zeit. Also das erste Mal, als ich das Gefühl habe, so jetzt kann ich wieder Luft holen und komme so langsam an, war dann auf Normalstation. Und da fing dann eben so ganz langsam das Heilen dann erst an.
Wow. Und, jetzt höre ich weiter.
Ja, genau. Und da war ich dann auch nochmal 7 Tage. Der Schnitt, der bei mir war, der ist fast 40 Zentimeter lang, also auch einfach ein riesiger Bauchschnitt, also es ist wirklich eine große Geschichte einfach, und das hat lange gebraucht natürlich zu heilen, bis ich wieder aufrecht stehen konnte, solche Geschichten. Das musste einfach ganz, ganz langsam immer mehr so in die Kraft zurückzukommen, war einfach alle aus körperlicher Sicht natürlich am Anfang wahnsinnig anstrengend.
Natürlich.
Genau, und dann war es auch so, dass ich eben das Kleinkind zu Hause hatte und mein Mann einfach alles übernehmen musste. Und ich durch diese Corona-Geschichte hatten wir dann auch keinerlei Haushaltshilfe oder irgendwelche Unterstützung, die dann zu uns kommen konnte, weil alle so überfordert auch mit der Pandemie zu diesem Zeitpunkt waren und keiner wusste, ich war immunsupprimiert. Das heißt, es durfte auch keiner irgendwas reinschleppen, keiner war geimpft zu dem Zeitpunkt noch, gab es ja noch nicht. Also es war einfach auch so wahnsinnig angstbelastet, dass das noch zusätzlich Corona mich dahin rafft, so blöd gesagt.
Ja, klar. Nee, verstehe ich total. Oh Mann, okay. Wie hast du in dieser Zeit dann eben, du hast ja gesagt, du warst eine Woche auf der Intensivstation und man weiß ja, wie das bei der Intensivstation ist. Es piept den ganzen Tag, irgendwelche Schläuche sind den ganzen Tag, die rennen da von einem Ort zum anderen, von einem Bett zum anderen, hat überhaupt gar keine Ruhe. Schlafen an sich funktioniert auch nicht so wirklich. Wie hast du dir dort Kraft geholt? Also was hast du gemacht, also damit du diese Situation in irgendeiner Art und Weise überstehen konntest?
Also ich habe tatsächlich Kopfhörer dabei gehabt, Noise Cancelling Headphones. Und das war echt ein Riesensegen, weil ich ganz oft einfach Musik gehört habe. Und zwar, ich hatte das Gefühl, dass ich noch nicht viel Input ertrag zu dem Zeitpunkt, weil ich so geschwächt war. Also ich konnte mir jetzt nichts anhören, aber einfach so sanfte Musik, das ging. Und das hat mich immer so ein bisschen raustransportiert aus dem Ganzen. Und damit habe ich auch die Geräusche nicht so wahrgenommen. Das war wirklich ein Riesensegen, diese Kopfhörer.
Schön.
Ja, wirklich. Und dann gab es, also was auch spannend war, dann gab es auch oft so kleine Momente der Dankbarkeit. Zum Beispiel war dann immer eine, ich glaube, das war so eine auszubildende Krankenschwester, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die hat mir einmal auf Nachfragen hin die Haare gewaschen in der Zeit. Und das war so toll. Das war so wunderschön, weil ich irgendwie so nach 4 Tagen nicht duschen können, hat das dieses Gefühl, das von Haare gewaschen zu kriegen und angefasst zu werden. Das war einfach so ein ganz, ganz arger Kraftmoment, an den ich mich erinnere.
Ach, wie schön. Ja, was für ein besonderer Moment dann auch, ne? Und vor allem, dass du in dieser Situation, obwohl es gerade alles so schwer war, trotzdem diese Dankbarkeit verspürt hast, dass dir eben eine Pflegerin oder auch eine Azubine eben deine Haare gewaschen hat und dass du dich eben an diesen Moment halt sehr gerne zurückerinnerst auch.
Ja, total.
Super schön. Wie lange hat es gedauert, bis dass du im Krankenhaus warst? Also wann bist du da nach Hause gekommen?
Ja, so 2 Wochen später in etwa bin ich nach Hause gekommen und dann relativ schnell bin ich dann in die Anschlussheilbehandlung gegangen. Nee, das stimmt nicht. Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, die Chemo fehlt, oder?
Genau. Schnell nach der Chemo, so rum war es. Genau, ja. Da kam dann erstmal die Chemotherapie dahinter. Das waren 6 Zyklen bei mir. Carboplatin habe ich bekommen und das war auch spannend für mich. Ist auch wieder hängen geblieben, dass ich mich sehr schwer getan hatte mit dieser Tumorboard-Empfehlung. Im Grund, weil ich aus Tübingen die Empfehlung bekommen hatte, das Carboplatin zu bekommen mit 6 Zyklen oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit einem zweiten Medikament noch dazu. Und ich bin so sehr an diesem Satz erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hängen geblieben, weil ich die ganze Zeit nur dachte, ja, habe ich, bitte, bitte gib mir die höchste Dosis, weil ich möchte da durchkommen, ich möchte das überleben.
Ja.
Und da hat es sehr, sehr viel Zureden von den Ärzten gebraucht und erklären, warum das für mich viel zu hoch dosiert wäre und gar nicht notwendig, weil ich zum Glück nur im Stadium 1 dann schon dieser Krebs eben erwischt worden ist. Und dementsprechend war das eher eine prophylaktische Geschichte noch. Und das war dann auch gut so, das war auch richtig, aber ich fand es sehr spannend, wie viel einfach da jedes Wort auf die Goldwaage gelegt worden ist zu der Zeit, weil ja, man so offen und raw, sag ich immer, man ist da so wahnsinnig empfindsam in dieser ganzen Zeit. Und
natürlich.
Ja, das war dann mein Weg. Ich habe dann 6 Zyklen Carboplatin eben bekommen, Chemotherapie. Und meine Haare auch alle komplett verloren und die sind, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen ein eigener Weg bei mir, auch nicht wiedergekommen. Also
Die
sind nach der Chemotherapie weggeblieben.
Ausgeblieben.
Genau. Ja. Was jetzt inzwischen auch mein Weg ist und auch völlig in Ordnung. Aber genau, ist ich kann auf jeden Fall jeden ja ganz gut vielleicht auch begleiten jetzt in diesem Prozess, was einfach auch der Haarverlust mit einem macht.
Ja, absolut, total. So, so wichtig auch. Liebe Anjuna, wie war das damals, als ihr es eurem Kind versucht habt beizubringen? Also das ist ja nochmal so eine ganz besondere Situation und ich finde es immer sehr, sehr spannend auch oder eben auch für andere Mütter, die eben eine Krebsdiagnose bekommen haben, auch ganz wundervoll und sehr, sehr mutmachend, wenn man dann eben vielleicht so ein paar Tipps mitgeben kann oder ein paar Worte, wie ihr eben eurem Sohn diese Diagnose oder nicht diese Diagnose, aber wie ihr ihm das eben mitgeteilt habt.
Mhm. Genau, also der war 3,5 zu dem Zeitpunkt und das war insofern vom Alter ein bisschen eine dankbare Zeit, weil er nicht mehr so klein war, um nur die Mama zu brauchen. Und einfach auch meine Eltern und mein Mann und so einfach super gut sich um ihn kümmern konnten in der Zeit.
Ja, ja.
Und das Zweite war, dass er aber auch noch nicht so alt war, um es wirklich zu verstehen. Er hat natürlich ganz viel gespürt und ich war halt auch weg, teilweise über Wochen. Das war schon natürlich sehr prägend für ihn, aber wir konnten mit sehr wenigen Worten, mit einfachen kindlichen Worten, konnten wir mit ihm in kurzen Gesprächen immer ganz gut darüber sprechen, ohne dass das jetzt gleich so wahnsinnig viel Angst in ihm ausgelöst hat, meine ich. Und ich habe viel gelesen, wie man mit Kindern darüber spricht und was bei meinem Sohn wirklich gut geholfen hat, ich bin über ein Buch gestolpert, das heißt ein Koffer voller Mama-Momente.
Oh, wow. Mhm.
Und das war, das hatte ich mir gekauft und habe tatsächlich ein kleines Köfferchen mit ihm gefüllt gehabt mit Sachen, die Mama sind. Also ein T-Shirt, das nach mir riecht, ein Foto, ein Tony hatte ich mit Geschichten besprochen, dass er meine Stimme hat, wenn er mich vermisst. Oh, wow, und dann hatte ich noch, ganz wichtig, eine Packung Bonbons mit reingepackt. Und das war deswegen lustig, weil der erste Moment, wo ich das Haus verlassen hatte, wir hatten ihn dann eben so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich krank bin und dass ich jetzt ins Krankenhaus muss und da viel gemacht wird. Und wir haben auch das Wort Krebs immer wieder mal erwähnt und versucht, ihm das halt sehr kindlich beizubringen anhand dieses Buchs und anhand des Koffers. Und dass ich auf dass alles gemacht wird, damit ich jetzt wieder gesund werde, aber mich halt auch schonen muss in der Zeit.
Ja.
Und als ich dann losgefahren bin, ich meine, das war auf dem Weg ins Krankenhaus, mich verabschiedet hatte von ihm, da saß er dann mit seinem Köfferchen auf dem Schoß auf der Couch. Und als ich gerade an der Tür war und die Tür schließen wollte, hörte ich dann nur, wie er rief, ist Mama jetzt endlich weg? Darf ich endlich ein Bonbon essen?
Oh, wie süß!
Weil er wusste immer, wenn er mich vermisst, dann darf er ein Bonbon sich holen aus dieser Box. Und das war für ihn so wahnsinnig positiv belastet, dass es dann in so schweren Momenten halt auch ein Bonbon geben darf.
Ja, total. Ich finde das so, so wertvoll, was du jetzt auch mitgibst. Und wir verlinken ja, vielleicht hast du ja auch da den Link zu das Buch dann eben auch sehr, sehr gerne natürlich in den Shownotes. Und ist das ein Besuch, ist es ein Buch extra für Mütter, die an Krebs erkrankt sind oder generell so ein Mama-Buch?
Das ist tatsächlich schon 4 Jahre her, deswegen kann ich es nicht zu 100% sagen. Ich meine, dass das um Brustkrebs, dass sie auch Brustkrebs hatte, die Mutter.
Oh, wie schön. Also nicht wie schön, aber ich meine, dass daraus das Buch entstanden ist.
Spricht viele an. Aber ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, ob die Erkrankung so sehr thematisiert wurde oder ob sie einfach krank war und deswegen länger weg war. Ich das nur immer gehört.
Ja. Aber auch ein ganz, ganz toller Tipp auf jeden Fall.
Aber das können wir wirklich gerne verlinken, ja. Ich glaube, das.
Absolut, ja, sehr, sehr gerne. Wie hast du die Chemotherapie überstanden? Also du hattest ja eine sehr, sehr große Operation und wahrscheinlich war die Zeit gar nicht so so, also war wahrscheinlich nicht so viel Zeit dazwischen, bis dann die Chemozyklen angefangen haben, oder?
Ja, genau, das war wahrscheinlich so ein, zwei Monate später. Ich war sicherlich, also auf jeden Fall noch geschwächt, mein ganzes, ich hatte auch abgenommen natürlich in der Zeit,
Na
wenig
klar.
essen können. Und das war schon anstrengend, aber dadurch, dass 3 Wochen immer zwischendurch Zeit waren und ich mich dann doch einigermaßen holen konnte, hatte ich so das Gefühl, dass das zum Schluss hin wurde es dann heftig. Am Anfang habe ich es noch ganz gut überstanden. Je länger es ging, umso mehr hat mein Körper einfach sich auch super gegen dieses Gift dann angefangen zu wehren und man hatte gemerkt, dass ja die Dosis einfach ja mehr wurde und ich war dann sehr dankbar, als es nach dem 6. Zyklus vorbei war, weil da hatte ich die richtigen, also die klassischen Symptome, abgesehen von heftiger Erschöpfung, die von Anfang an da war, kam dann tatsächlich einfach auch die, sowas wie übergeben und die ganzen schönen Sachen, die eben so eine Chemo mit sich bringt, noch dazu. Also es war anstrengend, war heftig, gar keine Frage. Und es, wie gesagt, das alles mit Kleinkind und Corona-Pandemie und allem, was halt dazugehört, war wahnsinnig anstrengend. Das will ich gar nicht runterspielen, aber wir haben es uns so durchgekämpft, ja, durch von Tag zu Tag. Und irgendwie kommt man doch am Ende raus und ist erstaunt, dass Lächeln halt doch noch geht.
Ach, wie schön, total schön. Ja, wie ging es dann nach der Chemo weiter? Also du bist nach der Chemo dann in die Anschlussheilbehandlung gekommen und war da schon dieser Tiefpunkt erreicht, also dass du dich total lost gefühlt hast, oder kam das erst danach?
Das kam erst danach tatsächlich, weil ich in der Reha ja auch noch mal eine klare Struktur hatte.
Ja, genau, ja.
Und das, was du vorhin gesagt hast, das trifft es total. Dass man während der Akuttherapie und eben auch während der Reha so klar begleitet wird. Da wird einem immer
Ja.
gesagt, da kommt jetzt der Schritt, dann kommt der Schritt, jetzt musst du so und so 4 Wochen warten, dann kommt der nächste Schritt und du hast so einen Fahrplan die ganze Zeit. Und das sind keine tollen Sachen, aber du wirst eben an die Hand genommen in dieser Phase. Und genau, die Reha war gut. Also das Einzige war, es war keine jungen Erwachsenen-Reha, sondern da war ich in Scheidegg. Das war für den Zustand, in dem ich da war, also so komplett kraftlos, war es auch in Ordnung. Aber ich hatte mir dann für die Reha im Jahr drauf, habe ich mir dann eine junge Erwachsene, oder war jetzt auch nicht mehr jung, aber zumindest eine im für Gleichaltrige gesucht gehabt. Und das war dann gut im Jahr darauf, dass es eben nicht primär aus 70-, 80-Jährigen bestand, einfach weil die Lebensphase, in der ich gesteckt habe, so eine andere war.
Ja, klar, ja.
Berufsleben und Partnerschaft und Kinder etc. war einfach so das Thema, in dem man mit den Gleichaltrigen einfach nochmal besser sich austauschen konnte später.
Ja, und auch so wichtig, ne? Also wirklich, dass man eben diesen Austausch hat und dass man diesen Austausch aber auch mit Gleichaltrigen hat und dann eben nicht mit dem älteren Publikum, weil die haben natürlich auch noch ganz andere Lebensvorstellungen und
Themen
da
einfach.
geht,
Also das
ja, genau
Werten, sondern
richtig.
genau, es sind einfach andere Themen,
Ja,
verständlicherweise. Genauso wie eben
natürlich.
jemand mit 18 ein anderes Thema hat wie ich mit 40 jetzt. Gell? Das
Na
ist
klar, ja.
deswegen auch
Ja.
super, du kennst ja auch Bad Oeynhausen
Ja.
in der zweiten, dass es wirklich einfach auch man wirklich in diese Kategorien rutscht, in verschiedenste, weil das einfach ja Lebensphasen sind, die sich dann immer wieder verändern und ja, die gleichen Hürden dann einfach ja mehr zu besprechen sind. Also das war toll. Genau.
Ja.
Und trotzdem, wie gesagt, für diese Phase direkt nach der Chemo, wo ich wirklich, da sind mir die 70-Jährigen davongerannt. Weil ich da am Anfang einfach noch so erschöpft und so schwach war und ich auch wirklich sehr, also jahrelang noch bis heute teilweise mit Fatigue sehr zu tun habe. Und ja, dieses ganz, ganz langsam wieder an die Kräfte sich ranzutasten, war so ganz am Anfang in der HAW schon in Ordnung. Also nur
Ja.
später eben dann halt nicht mehr.
Ja, na
Ja.
klar, das stimmt natürlich. Wie ging es dann weiter? Also, wann war der Moment da, wo du eben in dieses tiefe Loch gefallen bist?
Ja, das kam tatsächlich danach dann. Ich hatte, wie viele, glaube ich, die falsche Vorstellung, dass ich direkt danach wieder starte mit meinem alten Leben.
Ja.
Und hatte quasi von der Reha aus Bescheid gesagt, ich komme dann jetzt danach wieder, also von der AHB, komme jetzt wieder arbeiten, mache wieder so weiter wie vorher. Und das war im Oktober, war ich mit der AHB fertig und wollte im November dann wieder arbeiten. Und bin dann auch tatsächlich zurückgegangen, auch wieder mit meinen vollen 20 Stunden, die ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe.
Wow.
Und genau. Und habe dann 2 Monate das durchgezogen und bin dann in den Weihnachtsferien, bin ich dann zusammengeklappt. Also als dann so die erste Ruhephase kam, habe ich gemerkt, oh, ja, so Shutdown, körperlich, geistig ging dann einfach gar nichts mehr.
Na klar.
Und dann habe ich meine Chefin aus dem Urlaub angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich muss wieder raus. Ich weiß auch nicht, wie lange, und ich kann dir jetzt auch kein Datum geben, aber ich habe das komplett falsch eingeschätzt, was das mit einem macht, so Krebs. Und diese Verarbeitung, dass die eben danach stattfindet, das fing dann an, dass ich das Weihnachten in der Zeit dann einfach verstanden habe. Und das hatte mir tatsächlich auch ein Psychologe in dieser ersten Reha dann auch gesagt gehabt, dass die Phase im Krankenhaus, in der Akuttherapie, in der Reha, das ist alles Überlebensmodus. Da ist man die ganze Zeit körperlich damit beschäftigt, zu überleben.
Ja,
körperlich und geistig. Ja. Ja. Und erst danach, erst in der Zeit, wenn man das abgeschlossen hat, dann fängt die Seele an, das aufzuholen. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, habe ich gedacht, ja, bei mir nicht. Ich komme da schon durch und ich mache so weiter wie vorher. Und als ich dann eben diesen Shutdown, diesen Zusammenbruch, sage ich mal, hatte, dann habe ich gemerkt, was das eigentlich wirklich bedeutet und wie viel Heilung einfach auch stattfinden kann erst in der Phase, wenn es vorbei ist. Und genau, und da hatte ich dann mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, wer kann mich denn jetzt noch begleiten, und habe gemerkt, da gibt es relativ wenig, oder zumindest bin ich auf relativ wenig gestoßen, und kam ja selber aus der Schulmedizin, eben als Physiotherapeutin, und hatte mich, da fing diese Vision an in der Zeit, dass ich dann gedacht habe, wer, wenn nicht ich, wenn ich schon den Background mitbringe, medizinisch, wenn ich habe mich wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt und an mir selber einfach viel gearbeitet gehabt und ganz viel Tools, die mir geholfen haben, um mich zu stärken, resilienter zu werden, solche Geschichten einfach auch schon gelernt gehabt. Das war so der zweite Pfeiler, den ich mitgebracht habe, und jetzt eben die Krebserkrankung als Expertin, einfach durch die Erfahrung.
Ja, klar.
Und damit bin ich so eine Weile, diese Vision habe ich in mir rumgetragen dann und gedacht, ich möchte das, was ich gelernt habe, weitergeben, und ich möchte eine helfende Hand in jeglicher Hinsicht sein und auch Physiotherapie auf ein anderes Level heben, und zwar auf eine ganzheitlichere Ebene, weil das körperliche Heilen schon immer mehr war, auch vorher, aber wenn es um so ein essentielles Thema geht, dann reicht einfach körperliche Behandlung auch nicht, sondern dann muss alles gesehen werden, Körper, Geist und Seele.
Ja.
Und und das habe ich dann, nachdem ich da eine Weile mit dieser Vision, wie gesagt, die in mir getragen habe, habe ich die dann 2023 umgesetzt und meinen Job in der Orthopädie gekündigt und bin jetzt selbstständig mit meinem Baby Beyond Cancer.
Ach, wie schön. So, so toll. Ja, und das ist eben auch so, was du jetzt auch gesagt hast, und da gebe ich dir auch zu 100% recht. Ich habe es ja eben auch schon kurz erwähnt. Es gibt wirklich viel zu wenig Angebote. Es gibt schulmedizinische Angebote en masse, das stimmt auf jeden Fall. Aber was eben ganz, ganz viele vergessen, das ist eben Körper, Geist und Seele, dass eben dieses, dass es eben diese Einheit bildet. Und ja, was das auch für die, oder was das auch mit der Seele macht, eben so eine Erkrankung. Und wenn man dann eben nicht begleitet wird, dann finde ich das eben auch halt sehr, sehr schwierig, überhaupt wieder in die Balance zurückzufinden. Und jeder von uns weiß, oder jeder von uns weiß, der eben selber eine Krebsdiagnose hatte, es gibt dieses Leben vor dem Krebs nicht mehr. Es gibt das Leben mit dem Krebs oder es gibt das Leben nach dem Krebs. Ja. Aber es gibt das Leben vor dem Krebs, gibt es nicht mehr. Und würdest du sagen, dass du, bist du noch der Mensch, der du vorher warst, oder hat diese Diagnose dich auch vor allem verändert?
Auf jeden Fall hat sie mich verändert. Ich sage immer Anjuna 2.0. Also es ist definitiv ja, ganz viel anders, aber in der Zwischenzeit sehe ich es eher als Upgrade fast an, weil ich einfach eine wahnsinnige Chance hatte, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und Prioritäten einfach ganz klar zu setzen und Dinge auszusortieren, die mir nicht gut tun, die ich mir vielleicht vorher gar nicht erlaubt habe, so auszusortieren. Und durch diesen harten Cut war sowieso alles auf Null wieder gesetzt und ich musste mich wieder selber, aber halt auch alles um mich rum irgendwie neu wählen und erfinden. Und ich hätte es nicht gedacht, wie viele Lebensbereiche oder eigentlich alle das betrifft, aber das hat's. Und ja, und ich fand es irgendwann wichtig für mich, diesen Prozess bewusst zu gestalten. Sei es Freundschaften zum Beispiel, dass einfach zum Glück waren die, die am allerwichtigsten waren, die waren die ganze Zeit an meiner Seite und die sind es immer noch, aber Leute aus dem weiteren Kreis, die sind dann weggefallen, weil sie es vielleicht nicht halten konnten, diesen schweren Teil. Und das war dann auch in Ordnung, nach etwas Prozess. Aber ich habe so das Gefühl, die jetzt noch da sind, die sind alle echt und die sind alle richtig, richtig gute Freunde. Und durch Höhen und Tiefen ist da eben kein Spruch mehr, sondern es ist wirklich so. Und und es fühlt sich alles so ein bisschen tiefer an, das Leben, das ich jetzt führe. Und wie gesagt, das sind Freundschaften ein Teil, aber ja, alles gehört da irgendwie dazu auch. Ja.
Ja, das hast du so schön auch gesagt. Und wie ist das denn? Also wie begleitest du denn jetzt die anderen Menschen?
Ja, also es ist immer noch ein sehr individueller Prozess. Das heißt, so ganz pauschal kann ich das gar nicht beantworten. Ich habe eine Praxis in Stuttgart und da biete ich quasi Behandlungen, Stundentermine an, und da wird immer, und das ist eben auch Teil dessen, was ich auch schon immer gelernt hatte, auch in der Physiotherapie, wird zuerst erstmal geguckt, wo kommen die Leute her, was ist das Problem, welche Themen haben wir, also so eine Anamnese, eine Befundung, die erstmal stattfindet. Und bei dem einen ist es dann eher Körperfokus, der zum Beispiel nach einer Brustkrebserkrankung den Arm nicht mehr heben kann, Schmerzen hat, Narbenthemen etc. Dann ist das natürlich ein Teil, der mit in die Behandlung reinfällt, als Beispiel. Ja, der nächste hat jetzt dann wieder mehr Ängste, was Rezidivangst angeht zum Beispiel, oder Sachen, die verarbeitet werden müssen, oder Thema Vertrauen in die Zukunft, ins Leben allgemein, Vergebung. Das sind einfach viele verschiedene, unterschiedliche Gewichtungen. Und nachdem wir das zusammen rausgefunden haben, was eben so das Hauptthema ist, dann mache ich da eine Behandlung draus, die sowohl körperorientiert ist, viel körperorientiert, aber auch über verschiedene Tools und Methoden, viel über die geistige, mentale Ebene eben versucht zu heilen und zu helfen und zu unterstützen. Das ist so der eine Part. Und der andere ist tatsächlich einfach begleitend, dass man das Gefühl hat vielleicht auch, dass wer ist denn da noch da, mit dem ich drüber sprechen kann, der das auch erlebt hat, wenn ich mit meinen eigenen Angehörigen nicht immer wieder und immer wieder das Thema hochbringen möchte und kann und auch vielleicht das Verständnis logischerweise, wenn es nicht selbst erlebt ist, nicht da ist, gibt es eben auch die Begleitung, die ich eben von verschiedenen Seiten dann herbringe, auch über den Online-Bereich. Genau, wo ich mit meinen Tipps und Tricks und Expertisen und Hilfestellungen einfach auch da bin und gern auch einfach über einen längeren Zeitraum so diese helfende Hand, wie ich es vorhin genannt habe, darstelle, um sich nicht so alleine zu fühlen in dieser Phase, wenn diese Struktur verloren geht oder wegbricht.
Ach, so schön. Ja, und das ist auch wirklich das, was jeder Mensch braucht, also wirklich auch direkt dann nach einer Krebsdiagnose. Und das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes, so wie man dich erreichen kann und wie man dann eben auch von dir begleitet werden kann, dass man dann eben auch da direkt auf der Website gucken kann oder auch bei Instagram dann vorbeischauen kann, um sich natürlich dann bei dir zu melden.
Sehr gerne.
Liebe Anjuna, ich würde gerne noch total gerne wissen, du hast es eben schon gesagt im Gespräch auch, dass durch die Chemotherapie es passiert ist, dass dir keine Haare mehr kommen. Wie war dieser Prozess für dich an sich? Weil ich meine, so Haare, das ist ja immer ein sehr großes Thema, gerade für uns Frauen. Wir definieren uns ja auch über diese Weiblichkeit, lange Haare, Brüste. Das ist ja so auch die gesellschaftliche Norm an sich. Und wie konntest du deinen Frieden damit schließen, dass du eben keine Haare mehr bekommst, beziehungsweise dass deine Haare nicht mehr wachsen?
Also zum einen spielt da auch noch eine zweite Autoimmunerkrankung bei mir mit rein. Das ist Alopecia, heißt das.
Kenne ich. Ja.
Genau. Und ich hatte so ein bisschen Vorarbeit schon. Also das, ich sage immer, durch die Chemo sind die Haare ausgefallen und durch die Alopecia nicht wiedergekommen. Das heißt, ich hatte mental, glaube ich, schon die Chance, mich vorher mal mit diesem Gedanken zu befassen, wie wäre es denn, also mein Worst-Case-Szenario, wenn ich die Haare nicht wiederbekomme. Wenn es dann wirklich soweit ist, ist es natürlich trotzdem eine ganz, ganz andere Nummer. Und es ist auch immer ein Prozess, denke ich, der einfach auch sehr lange dauert, um sich damit auseinanderzusetzen und auch anzunehmen. Und das ist auch wieder ganz viel diese innere Arbeit, sich so zu lieben tatsächlich, wie man ist. Und auch in dieser veränderten Körperform, also mit einem Bauch, der nicht mehr flach ist, sondern einfach aufgeschnitten, narbig und hobelig jetzt und ohne Haare, das ist ein komplett anderes Körperbild, wie ich es vorher hatte. Und das ist so ein wahnsinnig tiefgreifender Prozess, dann zu sagen, und trotzdem bin ich liebenswert und trotzdem liebe ich mich auch so, wie ich bin. Und was mir viel geholfen hat, ist, dass zum Beispiel mein Mann immer gesagt hat, er findet mich schön, egal mit ob ohne oder Haare. Hat natürlich wahnsinnig viel geholfen und trotzdem musste ich das für mich aber auch sehen und erkennen, dass das nicht alles ist. Und aber auch da gibt es natürlich gute und schlechte Tage. Es gibt auch mal Tage, wo ich denke, das hätte jetzt nicht auch noch sein müssen. Das eine hätte gereicht. Und ich bin wahnsinnig neidisch, wenn ich jemanden mit wellenden Haaren vorbeilaufen sehe zum Beispiel. Solche Tage gibt es auch. Und das ist aber meistens dann einfach, wie gut ich dann gerade an dem Tag aufgestellt bin. Und wenn ich das dann wahrnehme, ist es dann auch meistens wieder okay. Und dann gibt es ja auch, damit arbeite ich jetzt für mich einfach ganz viel. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, auch solche Tage dann einfach besser zu gestalten. Also zum Beispiel bin ich ein Riesenfan von Tüchern und Turbanen mit tollen Ohrringen verbunden zum Beispiel. Habe auch in Stuttgart, bin ich sehr gut mit einer befreundet, die so Echthaarbänder erstellen.
Oh, wie schön.
Ja. Das kann man auch sehr gerne verlinken, wenn du das möchtest. Das ist, fand ich immer noch sehr viel angenehmer als Perücke. Ich bin ja durch diese Entnahme der Eierstöcke auch in die Wechseljahre geschossen worden direkt.
Ja.
Und dementsprechend mit Hitze und mit allem einfach zu tun gehabt. Und Perücken habe ich nicht gemocht und vertragen und immer Hitzestau bekommen. Und mit diesen Echthaarbändern kam ich wahnsinnig gut klar. Und da habe ich mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt und Genau, und so habe ich mir so meine verschiedenen Sachen zusammengesammelt. Und mal finde ich es, also zu Hause oder auch unter Freunden oder auch draußen, mal finde ich mich wunderschön mit Glatze und andere Tage denke ich so, und heute brauche ich Haare. Und am nächsten Tag denke ich, und heute bin ich mit Tuch irgendwie am glücklichsten oder mit Mütze und so. Und deswegen versuche ich das jeden Tag mehr so ein bisschen als Style auch zu sehen, so wie andere halt sich die Haare verschieden stylen, ist es bei mir dann halt mit oder ohne.
Ja, klar, das verstehe ich auch total. Super, super schön. Wie war das oder wie ist das für euren Sohn? Also hat er das direkt von Anfang an akzeptiert, dass dir eben die Haare nicht mehr wachsen, oder war das auch so eher so eine, ja, so eine Umstellung, beziehungsweise hat es auch seine Zeit gedauert?
Mal so, mal so. Also ich finde es insgesamt spannend, wie Kinder mit solchen Themen umgehen. Ja. Mhm. Also als er noch im Kindergarten war, da haben mich auch unglaublich viele immer von den Kindern drauf angesprochen. Und ich fand es witzig, weil die Erwachsenen auch immer einen riesen Bogen natürlich um so ein Thema machen und Kinder einfach direkt, warum hast du eigentlich immer ein Tuch auf?
Genau.
Ja, was ist da eigentlich los?
So und, herrlich ehrlich.
Ja, genau. Und so ist mein Sohn auch. Er sagt dann auch ehrlich, ich fände es ganz cool, wenn du mal wieder Haare bekommst, können wir da nicht mal was dran ändern? Und dann gehe ich halt ins Gespräch mit ihm und sage, ja, so sieht's aus. Und ich meine, es kann immer mal passieren, dass die auch wieder wachsen. Und ich weiß es nicht und ich würde es mir auch wünschen, aber im Moment ist es nicht so und es ist auch in Ordnung. Und dann ist das Thema auch wieder erledigt für ihn. Und mal findet er es auch lustig und schön und gut, wie es ist. Also es ist auch da sehr variabel, aber immer ehrlich und immer auch eine Möglichkeit, einfach ins Gespräch zu kommen mit ihm. Und genau, und ich erinnere mich auch an eine lustige Situation mit einem Freund von ihm, also mit einem anderen sechsjährigen Kind war das damals. Da waren wir zu Besuch und bei jemandem und haben übernachtet. Und ich hatte gedacht, ich will das andere Kind nicht in so eine seltsame Situation bringen und habe in der Wohnung eine Mütze getragen, so eine Bean. Und er hatte mich dann immer so komisch angeguckt und irgendwann kam er mal zu mir und meinte, sag mal, warum trägst du denn in der Wohnung eine Mütze? Was ist denn los? Und dann habe ich die danach runtergenommen und dann war er zufrieden. So, dann war dann war es irgendwie gar kein Thema. So, jetzt endlich ist diese blöde Mütze. Im Haus trägt man doch keine Mütze.
Richtig.
Dass ich keine Haare habe, das war überhaupt kein Thema für den. Ach, und cool. Da dachte ich, ja, Kinder haben einfach eine andere Wahrnehmung. Das darf man auch nicht vergessen als Erwachsene.
Nein, total schön. Ach, wow. Liebe Anjuna, ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten, aber irgendwann ist auch dieses Interview so langsam dem Ende zu, dass es dem Ende zugeht. Und zwar würde ich ganz gerne noch wissen, du hattest oder ihr habt ja dadurch, dass du ja Eierstockkrebs hattest und beziehungsweise dann eben auch alles dann dir entfernt worden ist, das Thema Kinderwunsch dann eben auch oder ein zweites Kind zu bekommen dann auch vom Tisch. Das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein sehr, sehr sensibles Thema, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass du eben kein zweites Kind mehr bekommen kannst, oder?
Ja, das habe ich auch wieder erst später gemerkt, dass das, wie tiefgreifend das für mich dann doch auch war, weil ich ja so mitten in diesem Bild, wie meine Familie wird, drin steckte, eben mitten in diesem Kinderwunschprozess dann. Und dann ging alles so schnell und ich hatte gar keine Zeit, mich da umzudrehen im Kopf und verabschieden und bin dann erstmal, wie gesagt, in diesem Überlebensmodus gewesen. Und das war eben auch ein Teil dessen, das danach dann eben stattgefunden hat in meiner Heilung. War dann auch einfach dieses Verabschieden von diesem zweiten Kind und auch das Leben, wie es jetzt ist, einfach da wahnsinnig dankbar für zu sein und wahnsinnig dankbar, dass ich eben überhaupt einen Sohn haben durfte vorher.
Ja,
was ja leider auch vielen einfach gar nicht noch möglich ist.
Natürlich.
Und trotzdem war es eine Verabschiedung und ein Trauerprozess, den ich hatte. Und der musste auch seinen Raum haben, um das, dieses 2.0-Leben einfach wieder ganz zu akzeptieren, wie es eben jetzt gekommen ist, ja.
Ja, Wahnsinn, unglaublich. Ja, liebe Anjuna, wir kommen jetzt auch so zum Ende hin und die letzte Frage, die ich immer gerne stelle, beziehungsweise die ich immer gerne auch einem mitgebe, wenn es da draußen jetzt jemanden gibt, eine Dame, eine Frau, die eben jetzt auch ganz frisch die Diagnose Eierstockkrebs bekommen hat oder eben auch eine andere Krebsart, was würdest du ihr mitgeben wollen?
Das ist eine tiefe Frage.
Ich weiß.
Du bist nicht alleine.
Mhm. Ja.
Du bist nicht allein, würde ich gern mitgeben.
So schön. Ja, der Satz reicht auch vollkommen aus.
Also. Ich glaube, ich würde es gern dabei belassen.
Ja. Total in Ordnung. Liebe Anjuna, ich danke dir so sehr, dass du da warst und dass du eben auch so offen und ehrlich, dass wir so offen und ehrlich auch miteinander reden konnten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Frauen eben auch sich etwas mitnehmen konnten. Natürlich auch die Männer, aber insbesondere eben auch die Frauen, gerade wenn sie eben auch die Diagnose Eierstockkrebs bekommen haben. Ich würde mich schon mal von dir verabschieden und die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir, liebe Anjuna. Alles, was du noch sagen möchtest, kannst du von Herzen gerne tun. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt miteinander verbunden sind und dass wir einen kleinen Weg gemeinsam gehen und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich bin raus und ciao.
Vielen Dank, liebe Kendra. Das war ein wunderschönes Interview. Hast du richtig schön geleitet und die Fragen waren auch ganz tief und ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und danke, dass du diesen Raum einfach auch schaffst, um Krebs zu enttabuisieren und in die Gesellschaft zu tragen und ja, uns die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden. Vielen Dank.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein wunderschönes Interview war, so tiefgehend, so ehrlich, dann eben auch an Junas Geschichte zu hören, von der Diagnose Eierstockkrebs, wie sie damit umgegangen ist, wie sie mit dem Thema umgeht, dass ihre Haare nicht mehr wiederkommen und dass es eben auch so ein Loslassenprozess ist und wie sie eben auch in dieses tiefe Loch gefallen ist, so wie ich es auch schon im Interview gesagt habe, dass jeder von uns eben auch kennt, jeder von uns, die selber eine Krebsdiagnose hatte, der weiß, wie das ist, wenn man eben in dieses Loch fällt und man fällt und man fällt und man fällt und man denkt, irgendwann kann ich doch gar nicht mehr weiterfallen. Deswegen ist es so, so wichtig, eben aus diesem sich lost zu fühlen, beziehungsweise aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und damit man eben auch dort natürlich auch begleitet wird und eben nicht alleine ist. Und deswegen finde ich diese Arbeit von Anjuna so, so wichtig und so, so wertvoll und würde mich von Herzen freuen, wenn du Lust hast, bei ihr vorbeizuschauen. Schreib auch gerne einen Kommentar bei Instagram. Du kannst auch super gerne die Podcast-Folge hier verlinken und mit deinen Lieben teilen, die vielleicht auch gerade eine Diagnose bekommen haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Ein so mutmachendes Gespräch, ein so ehrliches und tief bewegtes Gespräch, auch gerade Thema Kinderwunsch und was eben auch vielen Frauen nicht mehr möglich ist durch so eine Krebsdiagnose und trotzdem diese tiefe Dankbarkeit, die Anjuna auch immer noch spürt und was eben daraus entstanden ist. Und deswegen, so wie sie gesagt hat, du bist nicht alleine, absolutes Stichwort, so ist es auch. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen zauberhaften Nachmittag, Abend, Morgen, egal wann du eben diesen Podcast hörst. Ich freue mich schon, wenn ich als Nächste hier wieder bei mir zu Gast habe, wer nächste Woche wieder mein Gesprächspartner ist. Es werden ganz, ganz tolle Folgen kommen. Und wie immer, bleib gesund, genieß die Sonne. Endlich ist der Frühling da, beziehungsweise der Sommer. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast Krebs als zweite Chance teilst natürlich auch, weil nur so kann der Podcast auch wachsen und nur so wird er eben auch noch viel, viel mehr Menschen ausgestrahlt. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich bin raus und ciao.